Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. So betete der Prophet Jeremia und dieses Gebet ist immer wieder Bitte von Menschen geworden, die auf Gottes Hilfe warten. Und bestimmt können das einige von uns heute auch mitbeten. Heile du mich, Herr, hilf mir. Wenn wir krank sind, beten wir natürlich. Manchmal bedanken wir uns sogar, wenn wir wieder fit sind. Aber wenn jemand behindert ist oder wenn es körperliche Beeinträchtigungen gibt, die man einfach nicht los wird, oder wenn wir eine Behinderung unserer Seele erleben, Ängste, Zwänge, Gedankenkarusselle, immer die gleichen Fehler, immer die gleichen Fallen, in die man tappt, heile du mich, Herr. Und wann ist nun eigentlich ein Mensch heil? Wie werden wir heil? Dazu ist für diesen Sonntag ein Bibeltext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Verse 1 bis 16 vorgesehen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat gemacht hatte. Ihr Lieben, 3 Sätze sagt Jesus in dieser Geschichte zu dem kranken Menschen und es sind 3 Sätze, die uns helfen können, heil zu werden. Willst du gesund werden? Steh auf, nimm dein Bett und geh und siehe, du bist gesund geworden. Siehe, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Und weil Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, deshalb glaube ich, dass er mit diesen Sätzen auch zu uns spricht. Und immer wieder will er, dass wir heil werden. Sehen wir uns die Sätze mal genauer an. Erstens, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Die kranken Menschen in den Hallen am Teich Bethesda in Jerusalem verbindet die Hoffnung, dass ihnen irgendwann mal ein Wunder geschieht. Einmal Erster sein. Sie, die immer die Letzten sind, irgendwann muss es doch geschehen, dass sie heil werden. Der Ort hat legendären Ruf. Spätere Überlieferer der Bibelgeschichte haben da die Geschichte von dem Engel eingefügt, der da das Wasser umrührt. So wie sich ja oft Legenden um Heilungen ranken. Aus den vielen Leidensgeschichten greift Jesus eine heraus. 38 Jahre liegt ein Mensch da. Das ist eine lange Zeit. Das ist so, als ob wir seit 1987 dasselbe Problem hätten. Kann es sein, dass man Jahrzehnte mit einer Not lebt? Ja, kann sein. Wir sind Menschen, die längere Zeit dasselbe Problem haben können, ein paar Monate, ein paar Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und nun tritt Jesus in unser Leben. Er hat irgendwie mitgekriegt und erfahren, was mit uns los ist. Er sieht durch und die Nachrichten über den kranken Mann sind eigentlich spärlich. Wir lesen, dass er 38 Jahre krank ist. Wir erfahren, dass er keinen Menschen hat. Was ist das für ein Elend, wenn man mit diesem Lebensgefühl lebt? Ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Der Mensch ist nicht gelähmt, er kann sich selbst zum Wasser bewegen, wenn auch nicht schnell genug. Und nun spricht ihn Jesus an, willst du gesund werden? Jesus, der Psychotherapeut im wahrsten Sinne des Wortes, einer, der die Seele heil macht. Willst du gesund werden, fragt Jesus. Er fragt nicht, willst du gesund sein? Das ist ein großer Unterschied. Willst du gesund sein? Darauf kann man ja nur mit Ja antworten. Aber willst du gesund werden? Das deutet ja auf einen Heilungsprozess, der auch Jahre dauern kann. Werden heißt sich auf den Weg machen, etwas an sich geschehen lassen. Und Jesus macht mit seiner Frage Mut, uns auf das Werden einzulassen. Dass wir uns dieser Frage stellen, was willst du werden? Was für ein Mensch möchtest du eigentlich werden? Im Verständnis unserer Kultur ist Krankheit ja ein Übel, das uns ganz einfach hinderlich ist. Die beste Medizin ist, wenn es schnell wirkt und der Schmerz schnell abgeschaltet ist. Und wir können ja dankbar sein, dass es sowas heute gibt. Aber keine Tropfen, keine Pillen, Tabletten, Operationen, Anwendungen, Behandlungen nehmen uns die Antwort auf die Frage ab, was willst du eigentlich werden in deinem Leben? Manchmal verhindert sogar Medizin, dass wir uns dieser Frage stellen. Auf die Frage Jesu gibt der leidende Mensch unserer Geschichte nur eine ausweichende Antwort. Wir würden erwarten, ja, ich will werden, aber er sagt eben nicht, was werden soll, sondern ich habe keinen Menschen. Das ist die Antwort. Und in dieser Antwort liegt das ganze Drama. Er wartet sein Leben lang auf einen, der ihn zum Wasser trägt. Ein unbekannter anderer soll sein Problem lösen. Wir warten manchmal ja auch auf ein Wunder in unserem Leben. Aber vielleicht will Gott, dass wir uns ändern. Jesus fragt den Mann nicht, was soll ich machen, sondern Jesus fragt uns nach unseren Vorstellungen, was aus uns werden soll. Der zweite Satz, stehe auf. Auferstehe, nimm dein Bett, geh umher. Jesus sagt nicht, hebe dich auf, ich trage dich, ich trage dein Bett, ich führe dich. Es gibt ja auch solche Sätze, wir haben gerade sowas auch davon gesungen. Davon ist hier nicht die Rede. Jesus fordert den Menschen zur Aktion auf. Jesus macht ihm im wahrsten Sinne des Wortes Beine. Er sagt ihm, dass auch für ihn das Leben offen steht. Steh auf, hoch mit dir. Ach, vielleicht hat er das schon so oft gehört. Lass dich nicht so gehen, reiß dich doch zusammen. Und solche Sprüche hören ja Kranke gelegentlich durch Menschen in ihrer Nähe. Aber hier gibt es ja nicht den geringsten Vorwurf. Dieser Mann, der immer denkt, ich bin nie zuerst im Wasser, dem sagt Jesus, steh doch einfach auf. Lass das mit dem Heilbecken. Lass doch deine Sehnsucht nach dem Hokuspokus, dass da irgendwas passieren muss. Hör mal auf mit deiner Logik, was passieren müsste, damit du heil wirst. Hör mal auf mit der Vorstellung, dass andere immer mehr Glück haben als du. Steh auf, steh du auf, ich bin doch hier. Das Wort stehe auf ist hier dasselbe, das sonst im Neuen Testament für die Auferstehung Jesu Christi verwandt wird. Der Auferstandene spricht also zu uns, Auferstehung, das ist für dich jetzt angesagt. Das Leben soll siegen und die Ostergeschichte steht hier dahinter. Die Kraft des Gottes will uns erreichen, der Jesus aus dem Grab holte. Steh auf, nicht für 2, 3 Jahre mehr. Steh auf in eine Ewigkeit mit Gott. Steh auf von dieser Einstellung, das ist so und das bleibt so. Steh auf von der Auffassung, hier wird sich sowieso nichts ändern. Steh auf von deiner Erfahrung, aus mir wird sowieso nichts. Jesus fordert uns auf, lebe, nimm dein Bett. Jetzt wird sich etwas umdrehen, nicht das Bett trägt ihn, sondern er trägt sein Bett. Er soll es in die Hand nehmen, seine Matte, an die er sich bis jetzt gefesselt hat. Geh umher. Er bekommt kein konkretes Ziel, er bekommt den Auftrag, sich zu bewegen. Was ist das für eine Umstellung für einen Menschen, der immer dachte, wenn ich nur einen hätte, und nun zu sehen, geht auch so. Es wird was mit mir, er kommt auf die Beine. Schon gibt es Leute, die sich darüber nicht freuen können. Eine Heilung ist ja schön und gut, aber es gibt übergeordnete Gesichtspunkte. Der Sabbat wurde nicht gehalten. Das ist für seine Zeitgenossen ein großes Problem. Der Mann trägt seine Pritsche. Das Tragen einer Pritsche ist nach den geltenden Gesetzen am Sabbat verboten. Das ist Arbeit und Gott will nicht, dass wir arbeiten. Also 6 Tage natürlich, aber du sollst einmal pro Woche mit deiner Mühe aufhören. Das ist eigentlich ein großes Geschenk. Gott sorgt für dich. Und diesem befreienden Gebot waren ja während der Zeit ganz viele Einzelvorschriften zugewachsen, Durchführungsbestimmungen. Und aus dem befreienden Satz voller Gottvertrauen darfst du auch mal aufhören mit deinem alltäglichen Sorgen, war nun geworden ein Glaube, aufpassen. Bloß nichts falsch machen. Das ist nun ein Beispiel, das auch Religion krank machen kann. Diese Beispiele gibt es nicht nur im damaligen Judentum. Wir müssen auch gar nicht tief in die Geschichte blicken oder Störungen bei anderen wahrnehmen. Kranke Religion kommt auch in freikirchlichen Familien und Gemeinden vor. Da finden Menschen dann nicht ins Leben, sondern nur in eine Angst. Nichts falsch machen. Nun hat der arme Kerl ein neues Problem. Jesus hat ihn angestiftet zum Leben. Er hat seine eigene kleine Auferstehung erlebt. Jetzt bekommt er Ärger. Zu dumm. Jetzt hat der Geheilte nicht mal den Namen seines Heilers mitbekommen. Vor lauter Schreck ist er aufgestanden und losgelaufen. Wer war das bloß? Er ist gesund, es geht besser und er weiß nicht, wer das getan hat. Steh auf, war ein zweiter Satz zum Heilwerden. Und der dritte, sündige hinfort nicht mehr. Der Geheilte und Jesus haben sich aus den Augen verloren und im Tempel treffen sie sich dann wieder. Jesus sagt ihm, siehe, gesund bist du geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres geschieht. Kann es eigentlich Schlimmeres geben, als 38 Jahre vergeblich auf Hilfe zu warten? Zigmal mit anzusehen, dass es andere schaffen und man selbst nicht? Kann es Schlimmeres geben, als 38 Jahre zu erleben, ich habe keinen Menschen? Es gibt Schlimmeres. Schlimmeres sind aber nicht 39 Jahre oder 40 oder 50. Jahrelange Beschwerden kennen viele Menschen und sie leben tapfer damit. Was könnte dem denn Schlimmeres passieren? Ein Satz, den ich bei Krankengeschichten und Krankenbesuchen manchmal höre, ist, ach Bruder, Dammann, es hätte schlimmer kommen können. Irgendwie stimmt das ja auch. Hat sich einer den Arm gebrochen? Hätte schlimmer kommen können, hätte ein komplizierter Bruch sein können. Hätte aber schlimmer kommen können, Arm ab. Hätte noch schlimmer kommen können, tot. Kann aber noch viel schlimmer werden, verloren. Es gibt Schlimmeres als Krankheit und es gibt Besseres als Gesundheit. Wenn Jesus im Zusammenhang einer Krankengeschichte von Sünde spricht, dann stellt er die tiefste Frage für unser Leben, die heißt nämlich, ist eigentlich zwischen dir und Gott alles in Ordnung? Sund heißt ja Trennung, mach das nicht mehr, dich von Gott zu trennen. An dieser Frage entscheidet sich Heil oder Unheil. Es geht also um mehr als die Frage, sind deine Knochen in Ordnung, funktionieren deine Organe einwandfrei, tickst du im Oberstübchen richtig, ist zwischen dir und Gott alles in Ordnung. Das ist eigentlich die biblische Definition von Heil. Der Mann begegnet Jesus zum zweiten Mal und der geheilte Mensch weiß nun, wer es war, der ihm wieder Beine gemacht hat. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches. Der Geheilte zeigt Jesus an. Das hier verwendete Wort berichten hat den Unterton von melden, anzeigen. Es kommt ja vor, dass ein Arzt angezeigt wird, wenn man ihm einen Behandlungsfehler vorwerfen kann. Aber dass man jemand anzeigt, weil er einen gesund gemacht hat, ist ja schon seltsam. Der hat mich gesund gemacht, welch ein Unglück. Dann noch am Sabbat. Der Geheilte wird hier zum Teil eines kranken Systems. Körperlich ist er gesund, aber heil ist er nicht. Auch so gehen Heilungsgeschichten im Neuen Testament. Ihr Lieben, nach welchen Wundergeschichten sehen wir uns manchmal? Dass man wieder rumlaufen kann, dass die Seele keine Probleme macht? Oder ist unsere größte Sehnsucht, dass wir auf einem guten Weg mit Gott sind? Der Mann soll nicht mehr sündigen, damit ihm nicht Schlimmeres geschieht. Ernsthaft kranke Menschen fragen sich ja manchmal, welche Schuld sie auf sich geladen haben, dass sie mit Leiden, manchmal mit jahrelangem Leiden, geplagt werden. Und mit dieser Frage, was habe ich bloß gemacht, kann man sich vortrefflich quälen. Tatsächlich gibt es in der Heiligen Schrift den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du Gutes tust, dann wird Gott dich segnen. Und wenn du Böses tust, dann wird er dich strafen. Es gibt aber auch andere Texte in der Heiligen Schrift, die davon sprechen, dass diese einfache Rechnung nicht aufgeht. Es gibt auch die Gerechten, die viel leiden, und die Gottlosen, denen es sehr gut geht. Es ist ja in dieser Heilungsgeschichte nicht zu erkennen, dass dieser Mensch vor grauen Vorzeiten etwas gemacht hat, wofür er 38 Jahre büßen muss. Die Sünde, vor der ihn Jesus warnt, die liegt nämlich jetzt noch vor ihm. Er wird sie bald tun, nachdem er gesund geworden ist. Denn er bewahrt nicht diese kostbare Heilungserfahrung in seinem Herzen. Er wird keiner, der bezeugt, dass Jesus heil macht, sondern er wird einer, der Jesus verpfeift. Mit dieser Heilungsgeschichte beginnt nämlich im Johannesevangelium die Verfolgung Jesu, also die Leidensgeschichte. Jesus heilt und danach wird er verfolgt. Es beginnt die Geschichte, die ihn zum Kreuz führt. Und das zeigt uns, dass es in dieser Geschichte um mehr geht als um Gesundheit und Krankheit. Sündige nicht mehr. Manche Menschen haben ja mit Gott erste gute Erfahrungen gemacht, aber dann ist daraus nichts geworden. Man hätte von Jesus gerne die schnelle erste Hilfe für Leib und Seele, für Hab und Gut, für Beziehungen. Vielleicht bekommt man die auch und dann wird es doch keine Auferstehung zum Leben. Damit hört die Geschichte auf. Was aus dem Geheilten geworden ist, das wissen wir nicht. Was aus Jesus geworden ist, das wissen wir. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen, er ist gestorben, er wurde begraben. Aber Gott hat dann über seinen Tod gesprochen. Stehe auf. Und nun ist er der lebendige Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heile du mich, Herr, mit dieser Bitte also sollen wir vor ihm erscheinen. Und dann steht ihr immer wieder mit diesen Fragen vor uns. Was willst du eigentlich werden? Was soll aus dir werden? Auferstehe, sündige nicht mehr. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und Jesus tut das, auch in den Dingen, mit denen wir uns vielleicht Jahrzehnte rumschlagen. Darauf können wir uns verlassen. Amen.